Ich glaube, das war unsere beste oder wird unsere beste Folge.
Wirklich?
Ja.
Von dreien.
Ich bin jetzt nicht sicher. Trotzdem, immerhin.
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast. Für alle.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Kaffee und Konsens. Ich bin Sonja.
Und ich bin Debo.
Und mit Kaffee und Konsens wollen wir hier einen gemütlichen Rahmen schaffen zum Austausch über verschiedene Themen, die wir immer auch in Kontext stellen zu Feminismus, queerem Aktivismus und Sexualität. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, denn heute gibt es ein Thema, das, wie ich finde, ja, sehr sensibel ist. Und zwar geht es heute um das Thema Religion.
Wir haben heute eine wunderbare Gästin bei uns, Chiara Battaglia aus Köln. Du bist katholische Theologin und Germanistin, arbeitest als Integrationsbeauftragte und Diversity-Trainerin und du bist queer, hast einen eigenen Podcast, der Machtworte heißt, in dem du dich mit Sprache beschäftigst und Sprache hinterfragst, bei dem ich auch schon mal Gästin sein durfte. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Chiara, wir haben uns ein bisschen gefragt, Religion und Sexualität oder auch Queersein, das sind ja so Themen, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Und ich musste sofort an dich denken. Mhm. Du arbeitest auch bei der Kirche und bist katholische Theologin und queer. Wie ist das für dich?
Ja, also ich würde sagen, das ist wellenartig. Manchmal ist es ein total präsentes Thema, wie gerade, weil jetzt ja auch groß in den Medien war, dass der Vatikan die Segnung von queeren Paaren verboten hat. Und das trifft mich natürlich persönlich irgendwie und betrifft mich auch, obwohl ich gar nicht den Segen jetzt haben will oder so. Aber natürlich macht es immer was mit einer religiös sozialisierten oder sich irgendwie als religiös oder theologisch oder irgendwie ja identifizierten Person. Daher ist das halt momentan sehr präsent für mich. Und sonst gerät das auch manchmal in Vergessenheit, dass ich da irgendwie so zwei Pole miteinander vereinbare in meiner Person, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Aber ja, ich denke mal, während meines Studiums und während der Schulzeit war das ein bisschen präsenter für mich als so im Alltag, wenn ich jetzt mit meinen Freunden bin oder so. Also ich bin nicht mehr in diesem Prozess, dass ich erstmal herausfinden muss, wie diese beiden Welten miteinander zu vereinbaren sind.
War das ein Prozess für dich?
Ja, das war ein riesengroßer Prozess, der natürlich mit der Taufe, sage ich mal, angefangen hat, weil da wirst du ja quasi in diese Gemeinschaft mit aufgenommen und gesegnet und so. Und ich wurde relativ religiös sozialisiert. Also meine Eltern kommen aus Sizilien, das ist eine sehr katholische italienische Insel. Und meine Mutter hat auch so ein bisschen Heimat auch in der Gemeinde gefunden, wo es halt irgendwie voll egal war, wo du herkamst. Da waren viele Kinder aus anderen europäischen Ländern und das war irgendwie, ja, man hat trotzdem das gleiche Gebet gesprochen, sag ich mal, und das war einfach nicht so wichtig. Und diese ganzen Sachen wie Nächstenliebe und Teilen und so, das, die haben mir einfach irgendwie imponiert und ich fand es ganz schön als Kind und habe mich da quasi immer mehr so wohl gefühlt und geborgen. Und dann habe ich halt, als ich älter geworden bin, irgendwann gemerkt, dass ich ja gar nicht so sehr dazugehöre, wie es mir halt immer so suggeriert worden ist, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt eine Frau und Frauen stehen ja gar nicht am Altar. Warum ist es eigentlich so, dass nur Männer da stehen? Und dann noch später, so während des Abis oder im Studium habe ich dann mich so langsam geoutet, hatte so natürlich erst mein inneres Outing, dann das äußere und habe dann gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall noch viel mehr zu tun, als halt gerade schon innerkirchlich getan wird für die Gleichstellung von queeren Paaren. Und ja, das war dann ein Prozess, der sich so langsam entwickelt hat. Dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Ich dachte so, ja, vielleicht kann ich mir so eine Expertise anarbeiten, aus der ich dann begründen kann, warum es doch möglich ist, homosexuelle Paare oder queere Paare genauso ernst zu nehmen und zu respektieren, zu achten, wie halt heterosexuelle Paare. Und habe mich dann natürlich in ein mehrjähriges Studium gestürzt, was natürlich auch nicht immer so einfach war, sich immer in so einer Blase zu befinden, wo du nicht wusstest, ob deine Sitznachbarin, dein Sitznachbar gerade eine queerfeindliche Person ist oder nicht. Das war schon manchmal auch ein bisschen schwierig und ich habe mich auf jeden Fall dann auch während des Studiums immer mehr auch dann vom Glauben distanziert, weil diese Institution so viel Raum in meinem Kopf eingenommen hat und dieser Kampf und dieser wissenschaftliche Aktivismus, sage ich mal. Ja.
Ja, spannend. Wir haben uns ja auch gefragt, wie Sexualität in der Bibel überhaupt so dargestellt wird. Mhm. Und auch so uns gefragt oder wie war das eigentlich bei uns in unserer Sozialisation mit Glaubenssätzen im Kontext von Bibel und dann auch später im Kontext von Sexualität? Also mich würde das auch mal bei dir interessieren, Debo. Ich weiß, dass da ja bei dir auch das Thema ganz oft schon Gespräche mit mir aufkam und es würde mich bei dir auch mal interessieren.
Ja, das Thema unserer heutigen Folge betrifft mich natürlich auch persönlich. Ich bin sehr christlich sozialisiert worden. Mein Papa ist evangelischer Pfarrer, aber sehr konservativ trotz protestantisch, würde ich behaupten. Sorry, Papa, wenn du das hörst. Ich glaube, du weißt das selber. Genau, und ich bin auch, also ne, bei uns war auch so jede Woche Kindergottesdienst, natürlich, weil meine Eltern waren in der Kirche, wir mussten in Kindergottesdienst, ne? Also es gab keine Alternative. Wir haben gebetet vom Essen immer, wir haben gebetet vom ins Bett gehen, also keine Ahnung, dieses komplette Programm und das war einfach so normal und irgendwie habe ich dann irgendwann geschnallt, dass das bei anderen nicht so ist und das war irgendwie ganz komisch für mich, ne? Also ich dachte so, warum machen die das nicht? Also warum machen wir das alles so? Warum machen andere das nicht? Und dann habe ich auch irgendwie so mich so gefragt, warum gehen denn andere an Weihnachten in die Kirche, wenn die das ganze Jahr über nicht in die Kirche gehen? Das war für mich so ganz komisch und das konnte ich gar nicht gut nachvollziehen. Und das hat sich natürlich auch, also natürlich gab es da auch so Sachen wie, es wurde zum Beispiel nicht über Masturbation gesprochen. Das wurde auch nicht verteufelt, ne? Aber es war auch einfach kein Thema so. Und ich würde schon eigentlich sagen, dass meine Eltern einen sehr offenen Umgang auch mit so Nacktheit und so haben. Aber es war schon so, als ich dann irgendwie jugendlich war und dann hatte ich irgendwie meinen ersten Freund und einzigen, dass dann echt so war, nee, also hier dürfen keine Jungs übernachten. Mhm. Nicht bevor du 16 bist. Keine Ahnung, was das für eine Altersgrenze ist, aber und das war richtig schlimm, weil dann hatten die wirklich auch ein Gespräch mit seinen Eltern darüber, dass es ja sein könnte, dass wir Sex haben. Und dann haben die seine Eltern zu uns nach Hause an den Tisch geholt. Und das war einfach furchtbar, ne? Ich war 14 Jahre alt. Ich werde das niemals vergessen. Niemals. Und dann saßen wir da und ich dachte so, warum muss ich hier mit 5 anderen Menschen darüber sprechen, wann und wie ich Sex habe.
Krass.
Das war schon echt krass.
Voll, glaube ich. Also ich habe ja wirklich super, super wenig mit Religion zu tun gehabt. Ich habe auch einen Kindergottesdienst besucht, da hatten wir auch schon drüber geredet, Debo. Also für mich war Kindergottesdienst was mega Cooles. Hatte für mich aber irgendwie nie so wirklich was mit Kirche zu tun oder mit Glauben, mit Religion, in dem Fall dann mit Christentum. Gar nichts irgendwie. Ich bin da hingegangen, weil ich da leidenschaftlich Blockflöte gespielt habe. Ich sag's jetzt, wie es ist. und wir haben da immer tolle Spiele gespielt und das war so ein schönes Ritual. Und dann wollte ich mit 10 auch unbedingt getauft werden. Also ich habe mir das selber ausgesucht. Aber ich glaube, mir ging es da immer um andere Dinge. Ich wollte unbedingt Taufpaten, das fand ich total cool. Und ich wollte zur Konfirmation, weil ich Cash wollte und lauter so. Ne? Also es hatte gar nichts mit Religion zu tun. Deshalb würde ich, also ist mir während der Recherche schon so aufgefallen, dass Religion, Glaube, glaube ich, bei mir in den Glaubenssätzen so viel Glaube, relativ wenig gemacht hat. Und ich würde mich, das würde mich bei euch interessieren. Also habt ihr das Gefühl, dass Religion, Glaube da sowohl positiv wie negativ, vielleicht auch negativ im Sinne von toxische Glaubenssätze reproduziert hat?
Also erstmal finde ich es total spannend, was du so erzählst, weil das zeigt ja eigentlich auch, dass so eine Religionsgemeinschaft auch viel Cooles so in sich hat. Also es ist ja eigentlich total cool, so Taufpaten zu haben, ein oder zwei Menschen, die dich so das Leben lang begleiten und die du immer konsultieren kannst, die nicht deine Eltern sind, mit denen du dann vielleicht darüber sprechen kannst, oder sind jetzt irgendwie noch zwei Eltern von meinem Freund an dem Tisch, was soll ich denn machen oder so, ne? Also irgendwie finde ich so das Konzept eigentlich ganz cool. Und man muss auch sagen, dass auch viele so musikalische Angebote oder so angeboten werden für Menschen oder für Eltern, für Kinder, die sich das auch nicht leisten können. Also da gibt es halt voll viele Möglichkeiten, die da irgendwie das machen, was der Staat irgendwie nicht so leisten kann. Und was so die Glaubenssätze angeht, habe ich eigentlich auch sehr viel positive Glaubenssätze aus dem Glauben gezogen. Also so ein Satz, der mir auch immer noch im Kopf ist, den ich aber leider immer noch, also gerade nicht so richtig leben kann, ist: Du bist genug. Also das ist total, ja, beruhigend zu wissen, du bist genug, egal was du machst. Du musst nicht so viel leisten. Du musst nicht irgendwie die Schönste sein. Dein Körper muss nicht perfekt sein. Du bist einfach genug, so wie du bist, und du bist angenommen, so wie du bist. Das ist so ein total positiver Glaubenssatz. Und was halt so vielleicht negativ ist, ist natürlich dieses ganze Narrativ um die Beichte, dass wir halt alle Sünder sind und dass Jesus am Kreuz für die Sünden gestorben ist und so. Aber das ist auch so in der Theologie schon relativ früh gesagt worden, dass es jetzt nicht so wörtlich zu nehmen ist. Also da hatte ich Glück mit meiner Gemeinde, dass mir das jetzt nicht so ständig gesagt worden ist oder so. Aber es war schon komisch in der Kommunion, wo man dann halt in den Beichtstuhl musste und irgendwas beichten musste und quasi irgendwas Negatives erzwungen hochholen musste und das halt dem Priester dann sagen musste.
Musst du dann, also wenn du zur Kommunion gehst, musst du dann irgendwas beichten?
Genau, also das war damals so. Ich glaube, heute wird das nicht mehr gemacht. Also es kommt auf die Gemeinde drauf an, aber damals war das noch so, dass du dann beichten musstest vorher. Und du machst das ja mit 7 oder 8 oder so, ne?
Sagen, was habe ich denn dann getan schon mit 7 oder 8 Jahren, dass ich beichten muss?
Und ja, das ist ja auch das ist ja krass pädagogisch auch, ne? Also ich meine, das sind Kinder und die sollen dann sagen, was sie gemacht haben, was nicht okay war. So. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und was mir gerade noch so einfiel war, du bist genug, ist ja aber ja auch dann wiederum so eine Doppelmoral. Na, hast du ja gesagt, ne? Das ist etwas, was du aktuell nicht leben kannst, weil es ist eine Doppelmoral. Also ich bin auch so aufgewachsen, ne? Alle Menschen sind gleich und alle, also Gott liebt alle Menschen so quasi, ne?
Ja.
Aber ja, eigentlich auch nicht. So.
In der Theorie, aber nicht in der Praxis.
Ja, was ist das denn für eine Scheiße, ey?
Ja, ja.
Aber wie ist es denn? Gibt es denn in der Bibel etwas zur Sexualität, was positiv ist oder was positiv dargestellt wird? Weil ich habe natürlich, ne, bei diesem Gespräch, von dem ich eben erzählte, was ich da mit 14 haben musste, ging es natürlich auch darum, dass ich mich auch, also in Anführungszeichen, so sag ich das jetzt, aber so aufsparen soll, ne, für die richtige Person. Oder sagen wir es, wie es ist, den richtigen Mann.
Mann, ja.
So. Und dass das etwas Besonderes ist. Ne, dass Sexualität etwas Besonderes ist, was man nicht mit jedem hat quasi. Und das ist ja einfach nur so Slut-Shaming auch, ne, und sowas. Also ich merke so gerade, wie ich so richtig wütend werde.
Das ist ja auch ein Eingriff in deine Persönlichkeit. Also es ist eine Grenzüberschreitung, ne? Also,
ja, das ist einfach auf so vielen Ebenen problematisch. Und ich meine, also Sexualität ist ja was Schönes, ne? Das ist ja was, woraus man auch Energie zieht und Kraft schöpfen kann und so. Und das ist ja Glaube irgendwie in gewisser Weise auch.
Ja, ich weiß auf jeden Fall aus vielen so freichristlichen Gemeinden, die ja so eine Abspaltung sind von der evangelischen Kirche, dass da auch super viele extrem jung heiraten, weil, also das steht halt in der Bibel so und das nehmen die, also viele FreichristInnen so, ja, wörtlich und dann heiraten die irgendwie, weiß ich nicht, mit 20, damit sie dann halt Sex haben können. Und stell dir vor, der Sex ist dann voll schlecht.
Ja, so. Voll.
Aber es spielt voll. Dann wahrscheinlich keine Rolle, weil das halt nicht so das Wichtigste ist oder so.
Hm.
Ja.
Ja, ich hatte auch von einer Freundin gehört, die ist in einer evangelikalen, freichristlichen Gemeinde aufgewachsen. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube schon.
Ja.
Und das war auch nochmal so krass. Also die hat auch erzählt, sie muss quasi jetzt nochmal ihr ganzes Leben umstellen. Also sie merkt immer wieder, wie sie das einholt. Sie ist jetzt Mitte 30 und erzählt immer wieder davon, dass sie zum Beispiel, da muss ich gerade eben dran denken, als du meintest, Religion kann ja auch eine Grenzüberschreitung sein, dass sie gar nicht weiß, was ist richtig und was ist falsch, weil ihr das quasi als Kind so weggenommen wurde. Also quasi dieses, was du auch gesagt hast, eben Debo mit dem pädagogischen Anteil, ne, dass quasi das mir total ungefiltert gelehrt wird und ich dann gar nicht selber entscheiden kann, was, also die Selbstbestimmung. Und das finde ich auch so schwierig im Kontext von Feminismus. Also für mich bedeutet der Feminismus und auch Queer-Feminismus, so mich selbstbestimmt ausleben zu können und kennenlernen zu können, mir begegnen zu können. Und das finde ich im Kontext von so einer vielleicht dann auch extremen religiösen Erziehung kann das super, super schwierig sein. Also auch unabhängig von der Religion musste ich feststellen, was ich da jetzt so rausgefunden habe, dass es irgendwie total komplex ist, finde ich, zwischen Grenzüberschreitung und Selbstbestimmung, weil Religion ja mit Sicherheit auch was Selbstbestimmtes sein kann. Also ich finde es super komplex, das zusammenzubekommen.
Ja, und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, irgendwie so patriarchalische Strukturen oder homofeindliche Strukturen oder queerfeindliche Strukturen nur auf die Religion zu beziehen, ne? Weil ich meine, die Ehe für alle ist ja auch erst 5 Jahre oder so her und ich finde es auch krass, dass wir halt eine Partei in der Regierung haben, die halt ein C in ihrem Namen hat, so
ja,
für christlich.
Das finde ich auch mega krass.
Das also, ist auch, ja.
Ja, es ist halt immer so, es gibt so das Narrativ von so muslimischen Parallelgesellschaften in Deutschland, aber so die größte Parallelgesellschaft ist eigentlich die christliche Kirche, weil sie hat halt so, hierarchische Strukturen, die auch schwierige Inhalte transportieren. Und wir lehren das an Schulen und wir haben katholische Kindergärten und wir können uns dem nicht entziehen. Also meine Eltern sind jetzt nicht so super katholisch, muss ich sagen. Ich habe mir das auch viel selber ausgesucht, aber die Grundschule, die am nächsten an uns dran war, war dann halt einfach eine katholische Grundschule, so, ne? Und dann wirst du halt so geprägt und dann wird dir aber gesagt, du gehörst nicht dazu. Also ich wünsche mir auch so mehr staatliche und gesellschaftliche Eingriffe in die religiösen Strukturen.
Ja, voll.
Ja.
Was ich mich vorher gefragt habe, also als ich dann so mitbekommen habe, quasi was du studiert hast und in welchem Bereich du arbeitest, habe ich mir als eine Frage aufgeschrieben, was eine Person an Religion denn so begeistern kann. Mhm. Ich weiß nicht, das würde mich interessieren, also weil du jetzt ja eben auch gemeint hast, du hast dich nochmal so ein bisschen davon distanziert. Würdest du da trotzdem irgendwie von Begeisterung sprechen oder was catcht dich da?
Ja, also manchmal frage ich mich das selber, weil auch so von meiner Art und Weise und von meinem Wesen passe ich jetzt nicht so in das Stereotyp, was halt so von gläubigen Menschen irgendwie besteht. Aber was mich halt catcht, ist so eine Ausflucht vom trivialen Alltag, sage ich mal. Also dass ich bin schon ein Mensch, der auch viel über den Sinn des Lebens nachdenkt und über Fragen wie, was macht unser Zusammenleben eigentlich wirklich so lebenswert und was ist eigentlich wirklich wichtig und so. Und es ist natürlich schön, so einen Sinnrahmen einfach zu haben, der dir das Leben erklärt und aus dem du auch Kraft schöpfen kannst. Und es gibt ja auch viele Parallelen zwischen Religion oder Spiritualität und so Achtsamkeitspraxis wie das Gebet oder Gemeinschaft oder das Reden über ein bisschen tiefergehende Sachen und so. Und das sind natürlich Sachen, die auch helfen können und die auch zum Beispiel AktivistInnen auch eine Ressource sein könnten, ne? wenn halt der Space halt safe wäre. Auch was mich auch immer fasziniert hat, ist so dieses Jesus-Bild, dass der halt immer alle Menschen angenommen hat, egal wie sie in der Gesellschaft standen. Also zum Beispiel gibt es auch einige Passagen im Neuen Testament darüber, dass er halt SexworkerInnen begegnet ist und mit ihnen am Tisch gegessen hat und so. Zwar wird als auch oft als Sünderin über SexworkerInnen gesprochen, aber das muss man auch in den Kontext der Zeit eben setzen. Ne? Natürlich ist die Bibel so geschrieben, dass da irgendwie die Färbung von der aktuellen gesellschaftlichen Situation zu erkennen ist. Aber allein, dass er irgendwie trotz dem Stigma, was über halt da steht, seit Prostituierten bestanden hat, halt sich mit denen zusammengesetzt hat und so und halt drauf geschissen hat, sag ich mal, was die anderen halt denken. Es gibt halt so relativ viele Geschichten. Das hat mich eigentlich schon fasziniert. Und ja, dann habe ich halt geglaubt, dass es auch so ein bisschen wahr sein könnte. Und ja, also ich finde, es hat so eine Tiefe, die mich halt immer fasziniert hat.
Aber warum ist es denn so, dass, also du sagst jetzt, ne, dass im Neuen Testament steht das so? Warum ist es so, dass die Bibel von verschiedenen Personen so unterschiedlich ausgelegt wird? Ne? Also meine Schwester zum Beispiel ist auch Christin, die ist nicht so konservativ, wie wir erzogen wurden zum Beispiel. Ne? Oder also ich meine, es gibt ja generell auch Menschen, die, keine Ahnung, Sex vor der Ehe haben oder überhaupt nicht heiraten oder sonst was. Ne? So, und wieso ist es so, dass das nicht so allgemeingültig verstanden wird?
Ja, also erstmal kannst du dir ja auch selber raussuchen, was aus der Bibel findest du jetzt wichtig und wie gewichtest du das? Weil zum Beispiel, wenn wir nochmal auf Sexualität Bezug nehmen, es gibt zum Beispiel das Hohelied der Liebe auch in der Bibel. Vielleicht kennst du das auch, Debo oder Sonja?
Ja,
vielleicht auch. Genau, und das ist eigentlich so erotische Liebeslyrik. Also da wird viel von Erkennen gesprochen und Erkennen ist so ein Synonym für Sex haben. Und in der Bibel. Und das ist einfach relativ erotisch und tabuisiert Sexualität auch gar nicht. Du kannst dir natürlich die Stelle nehmen oder du kannst dir irgendeine Stelle im Alten Testament nehmen, die du dann halt super wörtlich auslegst. Also natürlich spielt deine Perspektive bei der Auslegung und beim Lesen auch voll eine Rolle. Also ich feiere das Hohelied halt voll. Ich habe mir das jetzt auch nochmal durchgelesen gestern Abend so in Vorbereitung. Ich mache jetzt eigentlich sonst keine Bibellektüre. Aber da dachte ich so, boah, das ist eigentlich voll schön. Das wird auch ganz oft so auf Hochzeiten zitiert. Und deshalb kommt es halt immer so auf die Person drauf an, die das halt, die Bibel halt rezipiert. Und das würde ich halt so wie mit Kunst oder Literatur oder so vergleichen. Ein Buch oder ein Kunstwerk macht ja auch immer was anderes mit dir. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie du geprägt bist und wie du aufgewachsen bist und so. Und außerdem, sind ja auch Gemeinden total unterschiedlich, Priester total unterschiedlich, Regionen total unterschiedlich, ländlich oder Großstadt oder so. Und das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Also eine Weltkirche kann halt nicht irgendwie eine Sache vorgeben und alle glauben das Gleiche. Also da ist der Mensch halt schon weiter und hat natürlich auch einen eigenen Verstand und eigene Gedanken und versucht das halt auch mit seinem Leben alles zu vereinbaren. Und sich das rauszunehmen vielleicht, was ihm oder ihr gefällt.
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir natürlich jetzt heute hier über den christlichen Glauben sprechen und genau deshalb jetzt diese Perspektive mit der Folge abdecken, weil wir einfach genau jetzt über katholische Theologie sprechen. Aber wir werden ein Insta-Live noch machen und zwar Mitte, Ende April, da gibt es noch kein genaues Datum und da wird es auch um jüdischen und alevitischen Glauben gehen.
Zum jüdischen Glauben kann ich auch nur sagen, ich habe auch eine Folge mit Dalia Greenfeld aufgenommen, die Mitgründerin von Keshet Deutschland ist und sie meinte, dass es für sie gar nicht so wichtig ist, was in der Schrift steht oder wie es ausgelegt wird oder so, sondern dass sie einfach so den Fokus auf den Gemeinschaftsaspekt legt und dass niemand ausgeschlossen wird und niemand irgendwie über das Privatleben gefragt wird, so wie er, sie es genau jetzt handhabt und so. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, damit umzugehen, halt irgendwie das für sich im Privaten irgendwie mit sich auszumachen und zu gucken, wie das halt für einen zusammenpasst und das halt so zu leben. Ja,
ja, und generell auch glauben, irgendwie unabhängig von Institutionen leben zu können. Also darüber bin ich ganz oft gestolpert, dass quasi Personen jetzt religionszugehörigkeitsunabhängig, dass sie quasi nicht legal in Anführungsstrichen in der Institution ja dabei sein könnten und dass es da dann viel um die Tradition geht, um die, wie du eben auch gesagt hast, ne, so die Gemeinschaft, vielleicht auch ein gewisser Kontext von Wahlfamilie, was ja in queeren Strukturen auch oft ein Thema ist. Mhm. Das fand ich total spannend. Und das hat mir nämlich eine Freundin erzählt, die deren Familie, also sie hat jüdische Wurzeln und sie selber hat aber das in ihrer Kindheit nie irgendwie, da haben die das nie viel irgendwie ausgelebt. Und später erst hat sie sich damit so befasst, mit ihrer Familiengeschichte und lebt da halt jetzt auch ganz viel diese Tradition aus, ist aber nie quasi, also hat da nie irgendwie offiziell oder institutionell irgendwie einen Wert drauf gelegt. Mhm. Und diese Freundin, das fand ich nämlich auch mega spannend und es ist mein richtiges Bedürfnis, das zu sagen, die hat nämlich auch erzählt, also als ich erzählt habe, dass wir in dem Podcast über Religion sprechen, kam halt auch das Thema auf, dass zum Beispiel jüdische Religion super oft total unsichtbar ist. Also das fand ich nämlich jetzt gerade auch nochmal mega spannend, dass also in Deutschland dann natürlich total oft über christliche Religion gesprochen wird, dann noch über muslimische Religion, über muslimischen Glauben und dann halt Judentum irgendwie total untergeht und meistens irgendwie nur aufkommt an irgendwelchen Gedenktagen, wo dann alle kein Vergeben, kein Vergessen posten. Und das halt immer nur so mit sowas zusammengepackt wird, wo es halt darum geht. Aber das hat quasi generell diese Tradition, also die Tradition damit zusammenhängen und so Sachen, dass die halt total unsichtbar sind. Also das war uns auch in der Vorbereitung irgendwie wichtig. Ne? Deshalb finde ich es cool, dass wir da gerade nochmal drauf eingehen.
Ja, also da habe ich auch gerade eine komplette Folge zu gemacht. Da hat Dalia mir auch erzählt, dass eben jüdisch sein in Deutschland halt immer mit negativ konnotierten Sachen in Verbindung steht, ne, mit Holocaust, Antisemitismus etc. Und das ist natürlich super wichtig, diese Sachen zu thematisieren, aber überhaupt nicht folgerichtig, jüdisches Leben nicht divers und variantenreich zu thematisieren. Und das ist einfach total das Problem.
Ja, voll. Deshalb freue ich mich, dass wir darauf noch eingehen. Überhaupt finde ich das sehr cool, dass wir noch mit diesem Live-Format ein bisschen was starten. Das freut mich sehr.
Ich bin gespannt.
Zum Thema Entstehung. Genau, also da war das, diese, also ich hatte, wie gesagt, mit mehreren Leuten vorher darüber gesprochen und da kam irgendwann auch so der Satz, dass Religion und Kirche entstanden ist zu einer Zeit, in der quasi Gesetze, so wie sie jetzt da sind, nicht da waren und dass Religion ja quasi die Regeln waren, an die Menschen sich zu halten hatten und die in gewisser Weise auch Angst vor Sanktionen mit sich geführt haben. Also so die Staatsgewalt von früher irgendwie und teilweise auch irgendwie noch von heute. Und das fand ich auch total spannend. Also dass ja wirklich Religion auch in dem Sinne Regeln und Sanktionen mit sich geführt hat. Und dann denke ich mir, dass wir doch davon heute auch so gar nicht mehr abhängig sind, wie du ja eben auch gesagt hast, und warum sich diese Auslegung von Religion denn immer noch so krass mit sich zieht irgendwie. Mhm. Und auch in Parteien. Also ich finde das auch richtig strange, dass wir, also dass es in Deutschland eine Partei gibt, die so mächtig ist, die auf sowas beruht. Das ist irgendwie so abstrus.
Voll. Ja, also das ist die mega spannende Frage, da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken zu gemacht, aber jetzt wo du es sagst, ja genau, in den frühen christlichen Gemeinden war es halt so, dass das gesellschaftliche Leben durch Religion geregelt wurde und das hat natürlich auch viel Struktur und Halt gegeben und es war so ein gesellschaftliches Konstrukt dann auch irgendwann und jetzt sind wir so individualisiert und pluralisiert und wir haben so viele Religionen, aus denen wir uns so patchworkmäßig was zusammenbasteln können, wenn wir überhaupt Bock auf Religion haben, wenn nicht, können wir irgendwie meditieren, Spiritualität leben oder es einfach auch lassen. Wir können zu Konzerten gehen. Es gibt super viele sogenannte Ersatzreligionen in der heutigen Zeit. Das ist ein Phänomen, was eben zeigt, dass Religion halt ersetzt wird, peu à peu. Und das zeigt sich besonders in so Sinus-Jugendstudien und so. Und daher ist es wirklich so, dass eine Generation ranwächst, die der Kirche auch gefährlich wird, weil die jungen Leute halt Religion gar nicht mehr so unbedingt brauchen. Also das ist auf jeden Fall auch historisch zu betrachten. Es kann auch auf jeden Fall sinken und das tut's ja auch. Wir haben ja auch Priestermangel, das liegt ja auch am Nachwuchs, der halt auch keine Lust mehr hat, irgendwie zölibatär zu leben und so. Da zeigt sich eben, dass halt so gesellschaftliches Leben und religiöses Leben halt nicht mehr so zusammenläuft wie in den frühen Anfängen, ne, wie du schon gesagt hast, sondern halt immer weiter divergiert. Und als zweiten Punkt kann ich halt noch sagen, dass es einfach auch um Machterhalt geht und um Macht. Also es geht nicht unbedingt um so religiöse Weisungen und Regeln. Das ist jetzt meine These, natürlich nur als Betroffene und auch als Theologin und als Beobachterin, auch jetzt zum Beispiel in der im Missbrauchsskandal, dass es einfach um Machterhalt geht, weil es gibt Stellen, die zum Beispiel sagen, man darf kein totes Tier berühren, sonst wird man unrein, oder ein Mann darf eine menstruierende Frau nicht berühren oder so, ne? Und das wird dann nicht wörtlich ausgelegt, aber die Stellen, wo es um Macht über andere Personen geht, die werden dann, also um über homosexuelle Menschen, die werden dann halt wörtlich ausgelegt oder auf die wird halt total viel Wert gelegt. Und biblisch muss man sagen, dass es ja zu der Zeit auch dieses Konzept von queerer Partnerschaft auf Augenhöhe auch überhaupt gar nicht gab, sondern die Stellen, wo es um Homosexualität geht in der Bibel, sind eher Stellen, wo es um Gewalt geht, wo irgendwie es um Vergewaltigung geht, um sexualisierte Gewalt und die wird dann verurteilt. Das muss man im Kontext der Zeit sehen, da muss man irgendwie exegetisch dran gehen, das heißt Exegese ist die Auslegung der Bibel im Kontext der damaligen Zeit und dann eben schauen, was da eigentlich gemeint ist. Und es gibt keine einzige Stelle, wo wirklich das heutige Konzept von Homosexualität verurteilt wird. Und daran zeigt sich einfach, dass das Lehramt, also quasi der Vatikan und alle, die halt so Lehren vorschreiben, dass die das als alte weiße Männer auslegen, so wie sie das wollen und ihre Macht erhalten wollen und dann irgendwie so aus der Natur heraus argumentieren und dann irgendwie sagen, also so ein Argument, weshalb Homosexualität eben nicht gleichgestellt ist, ist halt, dass Sex immer auf Fortpflanzung ausgerichtet sein soll und deshalb man keine Ehe schließen kann. Weil ja zwei homosexuelle Menschen keine Kinder kriegen können und deshalb nicht Sex haben können, der auf Fortpflanzung ausgelegt wird. Und daran merkt man halt, wie bescheuert dieses Argument ist, weil ein heterosexuelles Paar muss zwar versichern, also manchmal versichern, dass es halt Kinder bekommen wird und so, aber muss ja auch nicht der Fall sein. Oder man kann ja auch zeugungsunfähig sein etc. Also es ist einfach so ein Argument, welches komplett ins Leere läuft, was dann irgendwie aus der Schöpfungsgeschichte und dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, was ja auch total aus heutiger Sicht Banane ist, ne? Aber es werden halt so bestimmte Stellen genommen und die werden dann halt so ausgelegt, wie halt das Lehramt es will. Und das Lehramt sind halt alte weiße Männer, teilweise auch junge weiße Männer, die halt super konservativ sind. Aber das sind die Menschen, die Regeln machen. Und daran sieht man halt einfach, dass es eigentlich gar nicht so aus der Religion selber kommt, sondern die Auslegung von Menschen mit Macht ist.
Und das ist ja so krass, wie einschneidend das ist für Personen, ne? Also immer noch. Also du arbeitest, ne, auch bei der Kirche. Ich habe auch schon mal bei einem kirchlichen Träger gearbeitet, was im sozialen Bereich ja einfach wirklich keine Seltenheit ist, weil wir sind teilweise darauf angewiesen, bei kirchlichen Trägern zu arbeiten. Mittlerweile bin ich ausgetreten und mir steht diese Option gar nicht mehr unbedingt zu. Aber ich weiß, dass auch du vorsichtig sein musst, wenn du dich beim Arbeitgeber outen würdest. Und so ging es mir auch damals. Und das kann nicht sein. Das ist, finde ich, so ein lebenseinschneidender Machtausdruck, wo dir was übergestülpt wird, was du nicht frei entscheiden kannst und wo ja in gewisser Weise unsere Freiheit beschnitten wird.
Mhm. Ja. Genau, also ich habe auch in den letzten Tagen so gehört, ja, aber es ist ja gar kein Thema, von daher, es wird ja akzeptiert. Und dann habe ich aber entgegnet, das war auch ein Mensch, der in der Kirche arbeitet und eine relativ hohe Position hat, ja, es ist doch richtig schlimm, dass es kein Thema ist. Wahrscheinlich, wenn dann irgendwie der Kollege von seiner Frau und seinen Kindern erzählt, was die am Wochenende gemacht haben, dann ist der andere Mensch still. Und das ist doch eigentlich so das Tragische. Also ist Sexualität, vor allem Homosexualität, wird halt voll tabuisiert. Und diese verquere Sexualmoral hat, glaube ich, auch sehr groß dazu beigetragen, dass halt der sexuelle Missbrauch, die sexualisierte Gewalt nicht vernünftig aufgeklärt wurde, weil es halt so ein krasses Tabuthema gibt. Und ja, weil Sexualität halt immer irgendwie mit Macht in Verbindung steht. Und nicht kritisch bearbeitet wird.
Ja, und ja auch immer noch nicht aufgeklärt wird. Ne? Also gerade in Köln gibt es ja auch ganz aktuell diese Vorwürfe. Und da kümmert sich ja auch keiner drum, das mal vernünftig aufzuklären oder so.
Genau,
ne? Also,
es wird halt nur auf Akten irgendwie geschaut.
Genau, ja. Ja,
ja, die Kirche generell oder die Religion scheint da irgendwie so, also gerade in Deutschland, die christliche Religion vor allen Dingen, scheint irgendwie so unantastbar zu sein, so unnahbar für mich. Mhm. Also uns ist bewusst, also das fällt uns jetzt hier allen dreien auf, dass Religion institutionell eigentlich Spiegel patriarchaler Machtstrukturen ist und dass es immer wieder Strömungen gibt, die sich da rausbewegen und die dagegen kämpfen müssen. Aber es ist total spannend, dass dass da halt so wenig angreifbar ist, ne? Also dass das nicht so richtig über den Haufen geworfen werden kann. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch wieder Spiegel unserer Gesellschaft, ne? Also patriarchale Strukturen, die ja finden wir ja in jeglichen Bereichen.
Ja. Ja. Ja, voll. Ich wollte nur sagen, dass es gibt total viele Menschen in der Kirche, die halt ja, der gleichen Meinung sind wie ich, aber es ist schwierig, was an den Strukturen zu ändern, weil sie so hierarchisch sind. Das wollte ich einfach nur bestätigend sagen.
Aber warum, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine naive Frage, aber warum können dann nicht alle Leute dann von der Kirche weggehen? So? Also klar, es ist irgendwie wichtig, dass sie da sind und dass da patriarchale Strukturen aufgebrochen werden. Das ist mir schon auch aufgefallen, aber warum kann ich dann nicht an andere Dinge glauben?
Ja, warum gehst du nicht einfach, warum tust du dir das an so? Im Kapitalismus kann man das nicht einfach machen. Man steckt da halt so drin, so nach dem Motto, ne? Aber ja, das habe ich ja auch viel als Reaktion nach meinem Deutschlandfunk-Interview bekommen, so, warum jammert sie und warum geht sie nicht? Aber für mich ist es ein Akt des Widerstandes, nicht zu gehen. Also es gehört einfach zu meiner Identität. Ich bin halt damit aufgewachsen, bis zu meinem Abitur an der katholischen Schule. Und es wäre so ein Einknicken, wenn ich gehen würde. Oder es wäre ein Einknicken gewesen. Momentan bin ich an so einer Weggabelung und weiß noch nicht so richtig, ob ich gehe oder nicht. Ne? Aber früher wäre das einfach für mich so, ach so, die wollen mich weghaben oder die wollen mich nicht annehmen, so wie ich bin. Und es wäre eigentlich ein leichtes zu gehen und still zu sein. Und ich glaube jetzt so den Weg, den ich gehe, so an die Öffentlichkeit, der schwächt die Strukturen mehr, als wenn ich einfach gehen würde und nichts sagen würde. Und klar ist es halt belastend auf der anderen Seite. Ja. Ja.
Und ist es auch so, dass du, ich meine, Aktivismus ist ja immer auch verknüpft mit einer Hoffnung auf Veränderung, würde ich irgendwie sagen, ne? Und ist es so, dass du einfach die Hoffnung hast, dass sich diese Strukturen irgendwann ändern? Oder ist es so, dass du eigentlich weißt, dass das nicht passieren wird, aber du willst darauf aufmerksam machen?
Na, Debo, die Frage könnte ich uns ja auch stellen, oder?
Also. Ja, das ist immer die Frage im Aktivismus, ne?
Ja, voll.
Ja. Also ganz ehrlich, ich war ein bisschen naiv mit 18 oder ich habe mit 17 Abi gemacht und dachte so, ja, ich kann was verändern und ich verkörper das doch und an mir sieht man doch, dass es halt möglich ist, so den Widerspruch zu leben. Mittlerweile bin ich 10 Jahre älter und weiser und denke mir so, nee, also ganz ehrlich, ich kann die Leute verstehen, die austreten. Man merkt daran, dass die Kirche darauf reagiert, dass sie das wahrnimmt, dass es sie schwächt, finanziell, strukturell. Und ich finde es sehr wichtig, auch das Zeichen zu setzen und auch auszutreten. Das ist auch Widerstand. Mittlerweile, ja, habe ich nicht mehr so viel Hoffnung darin, dass sich die Strukturen verändern. Also im Kleinen ja. Im Kleinen zeigen jetzt auch viele Flagge für die Segnung. Andererseits denke ich mir auch manchmal, wie viele würden Flagge für die Ehe zeigen, was ja ein Sakrament ist, was ja noch viel wichtiger ist. So eine Segnung, es werden ja Autos, Haustiere und Fußbälle gesegnet, ne? Es werden halt Gegenstände gesegnet.
Ja, und die Ehe ist ja tatsächlich nicht mal in der evangelischen Kirche auch möglich. Ne? Also die segnen schon, aber das ist auch eine individuelle Entscheidung. Mhm. Ich weiß, dass mein Vater das zum Beispiel nicht machen würde. Mhm. Die evangelische Kirche Deutschland hat aber vor einigen, vielen Jahren ein Positionspapier verfasst, in dem sie sich ganz explizit für die Anerkennung verschiedener Familienformen aussprechen. Also auch Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, gleichgeschlechtliche Eltern, so. Mhm. Und trotzdem setzen das aber natürlich nicht alle individuellen Pfarrer und Pfarrerinnen um. So.
Ja, ja.
Also es gibt ja auch mehr als nur zwei Leute in Paarbeziehungen, die heiraten wollen. Also das ist ja auch noch so ein Ding irgendwie, ne? Also obwohl da ja Reproduktion stattfinden könnte, geschlechtsunabhängig dürfen es ja auch nur zwei Leute.
Ja, und das ist auch, also Polygamie wird in der Bibel thematisiert. Natürlich nur von Männern. Aber es kann auch sein, dass es das auch von Frauen gegeben hat und es einfach nicht Einhalt in die Schrift bekommen hat, weil einfach Frauen nicht sichtbar gemacht wurden.
Jupp, wie immer noch.
Aber theoretisch, wenn man das jetzt mal wörtlich auslegen wollen würde, wie die Stellen zur Homosexualität ausgelegt werden, dürften jetzt Männer, die mit mehreren Frauen in einer Beziehung sind, schon irgendwie sich verpartnern, katholisch. Also, ne? Also, ja, es ist halt so ein bisschen paradox alles.
Was ich ja dann total verrückt finde oder total extrem finde, ist, dass es halt ja parallel zu dieser Bewegung, die wir gerade so, ne, so ein bisschen weg davon, von den Institutionen vor allen Dingen, vielleicht auch weg vom religiösen Glauben irgendwie oder den Umdeuten, gibt es ja dann so krasse freikirchliche oder freikirchliche Gruppen, die ja vor allen Dingen auch so von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mitgestaltet werden. Ne? Also Ich habe da so strange Sachen miterlebt, wo ich dann aber noch gar nicht so genau wusste, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich habe natürlich jetzt durch das eine meiner liebsten Freundinnen, dass die so schlechte Erfahrungen mit evangelikaler Freikirche gemacht hat, das bricht mir das Herz so. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch verschiedene Gemeinden, die vielleicht auch verschiedene in Anführungsstrichen schlimm oder gut sind. Aber dann gab es da dann irgendwie Jesus-Festivals oder so, also ich habe doch dann irgendwie eine Doku drüber gesehen, wo ich echt gedacht habe, also das ist ja richtig heavy, also.
Ja, ja, so Hillsong und so, ne?
Genau, ah ja, stimmt, genau, ja, das hat Hillsong, Justin Bieber oder so, ist da ja auch mit drin und dass es quasi diese Bewegung gibt, im Gegensatz zu der, von der wir gerade gesprochen haben, finde ich total spannend und irgendwie fällt mir da auch direkt auf, das ist ja auch bezeichnend für die Gesellschaft, weil worin möchte ich mich, also ne, es ist ja total, also unsere Generation auch und diese ganze Frage, Generation Y, ne, warum ist alles das und das und so. Mhm. Und dann ist ja Glaube vielleicht auch wirklich ein Ding, wo ich mich reinflüchten kann, so irgendwie, oder wo ich dann ein Zuhause finde für mich. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, dass es diese Gegenbewegung dazu gibt, wenn man sie als solche benennen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Crazy.
Ja, wobei man auch sagen kann, also ich habe in Münster studiert und ich war auch manchmal dann bei den Jesus Freaks.
Kennt ein paar, die da auch waren. Witzig,
genau.
Müssen wir mal drüber sprechen.
Ja, und das wirkt halt so voll modern. Also das war in so alten Industriehallen und da wurden so ein paar Teppiche hingelegt und da kamen halt so junge Familien, Studierende und so und jeder, der wollte, durfte halt was sagen und predigen und alles Mögliche. Und ich bin da dann halt hin und habe mir das angeguckt, dachte so, boah, voll chillig hier und irgendwie schön, diese Gemeinschaft und so. Und das war halt direkt so am Hafen und na, ganz, ganz cool, so auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick sind das halt super konservative junge Menschen. Also das macht mir
ja
auch ein bisschen
voll,
Sorge.
Genau,
ne?
Das.
Ja, das dann.
Ja, ja, und es ist so verpackt. Das war so wie, es gab auch mal, also bei der, ich glaube, Bezug auf AfD gab es das mal, die hießen die Nipster, die Nazi-Hipster. Da gab es irgendwann mal so einen Riesendiskurs drum. Also es ist jetzt ein krasses, ich möchte das jetzt nicht auf, also ne, das soll jetzt nicht so krass vergleichen klingen, aber ja. Ich habe das auch gesehen in dieser Reportage. Wir werden die auf jeden Fall noch verlinken. Also wir machen auch immer nochmal danach in die Shownotes was, weil ich glaube, das hat einen coolen Mehrwert, so Sachen zu teilen. Und da ging es halt darum, wirklich, das war auch total offen und alles total harmonisch und total cool gemacht, also total catchy irgendwie. Und dann wurden die Leute, die da halt dabei sind, die waren auch total nett. Also ich fand die total sympathisch. Und dann wurden die immer wieder gefragt, ja, wie ist das denn mit queeren Leuten? Und wie ist das denn mit Sex vor der Ehe und mit freier Sexualität, mit Selbstbestimmung im Kontext von Sexualität? Und das wurde immer wieder so schön umgeleitet. Also ja, also der Gott, der liebt ja alle Menschen und der liebt auch homosexuelle Menschen. Aber dann ging es halt darum, ja, aber was ist, wenn ich diese Queerness, diese Homosexualität in dem Fall dann auslebe? Und da wurde immer so ein bisschen drumherum gelenkt, also wie du gerade sagtest, ne? Also da kommt dann doch eine ganz schöne konservative Keule im Hintergrund mit.
Ja, da gibt es auch vielleicht meinst du die auch, da gibt es eine ganz schöne Reportage von Reporter zu. Meinst
ja, genau, die meinte ich.
YouTube-Format fand ich auch voll gut. Und die wirken ja wirklich auf den ersten Blick so total cool und hip. Und die diese Gottesdienste, die die feiern, sind in riesigen Hallen. Und alles ist so ein bisschen partymäßig aufgelegt. Die sind krass digitalisiert. Die haben Instagram-Channel. Die haben krasse Soundanlagen. Ne? Und es so. Und irgendwie wirkt alles cool und jung. Und dann ist es aber im Endeffekt auch nur eine fucking scheiß Verpackung, so, ne? Also.
Aber wie ist das denn? Also, wenn ich jetzt eine feministische Person bin oder eine queere Person, die Bock hat, sich da keine Ahnung, für die Glaube, Religion eine Rolle spielt und für die aber auch das queere Thema eine Rolle spielt, also, ne, die halt keinen Bock hat, dann doch konservativ zu sein, was mache ich denn dann? Also, wie kann das Hand in Hand gehen? Wie funktioniert das?
Ja, also ich denke, es gibt einmal die Möglichkeit, das halt so privat zu Hause zu leben und so für sich den Glauben zu haben, für sich zu beten, einfach mal den Gottesdienst zu besuchen und einfach sich das da rauszunehmen, was einem eher Kraft gibt und halt auch feministisch zu agieren und aktiv zu sein, halt das einfach so als Ressource zu benutzen und zu gucken, was man halt daraus quasi gebrauchen kann. Und andererseits kann man sich ja auch mit Literatur beschäftigen. Also zum Beispiel in Münster gibt es auch die Arbeitsstelle Feministische Theologie und Genderforschung, wo ich auch als Tutorin mitgearbeitet habe, wo es super viele queere theologische Texte zum Beispiel gibt. Wo es Texte darüber gibt, dass es mehrere Gender gibt und das eben auch theologisch begründet wird, dass Frauen Priesterinnen werden können, dass queere Liebe legalisiert, sage ich mal, werden könnte. Also es gibt auch sehr fortschrittliche Strömungen, die aber eher in der Wissenschaft zu finden sind. Und zum Beispiel in Münster, wo ich studiert habe, gab es auch eine queere Gemeinde. Gibt es bestimmt auch in größeren Städten. Und ansonsten, ja, sich vielleicht zusammenschließen mit Menschen, für die vielleicht auch Glaube wichtig ist und die das auch so ein bisschen besprechen wollen, wie das mit Feminismus zusammengeht, wenn man das nicht gerade so im Privaten nur für sich machen will, sondern auch so ein bisschen so einen Erklärungshorizont haben will. Aber es gibt inzwischen sehr viele gute Bücher auch zu dem Thema, die halt so ein bisschen erklären, wie das halt auch vielleicht zusammengeht.
Mhm. Wir haben auch so ein paar Links gefunden. Es gibt das Regenbogenforum. Da sind auch noch mal so ein paar Adressen und Gruppen zusammengestellt, bundesweit, an die man sich wenden kann zu verschiedenen Themen. Also Schwule und Kirche, Lesben und Kirche, Transpersonen und Kirche oder generell auch Glauben. Beim Regenbogenforum habe ich auch gesehen, gibt es eine Download-Section mit zum Beispiel Anregungen zur Umsetzung von geschlechtergerechter Sprache in Predigten. Das fand ich ganz hilfreich und auch cool irgendwie. Und das werden wir euch aber auch alles nochmal verlinken.
Ja, wir haben zum Beispiel ja dann auch noch Keshet Deutschland, was du ja eben auch schon erwähnt hast, Chiara, also jüdische LGBTIQ-Community, in dem Fall Deutschland. Und was ich noch gefunden hatte, ich hatte nämlich auch noch gesucht nach einer muslimischen LGBTIQ-Community. Da hatte ich halt Les Migras und Miles vom Lesben- und Schulenverband Berlin gefunden. Und halt noch den Broken Rainbow e.V., das hatte ich auch noch gefunden, das fand ich auch ganz spannend. Aber schreiben wir ja, wie gesagt, alles nochmal dazu und werden damit sicher auch noch irgendwie was dazu verfassen.
Sehr gut.
Wie ist das denn überhaupt? Also wir sprechen ja von Queers, wir sprechen jetzt viel über sexuelle Orientierung, Liebe, Begehren. Wie ist es denn mit Identität? Also wie ist es denn zum Beispiel mit Transsein in Religionen? Also das ist natürlich auch nochmal abhängig von der Religion und Sozialisation, aber so jetzt deine Erfahrungen, weißt du da was zu?
Ich denke, da in der christlich-katholischen Religion zeigt sich das auch, wie es auch gesamtgesellschaftlich in Deutschland ist, dass es einfach starke Diskriminierung gibt. Und was ich jetzt in der christlichen Religion sehr problematisch sehe, ist dieses Argument, dass Mann und Frau aufeinander bezogen sind und als Mann und Frau geschaffen worden sind. Also da würde jetzt schöpfungstheologisch begründet werden, dass es zum Beispiel Nicht-Binarität nicht gibt. Also da wird auch sehr viel, da kommt auch sehr viel aus der Ecke zum Thema Gender-Ideologie wird dann gesagt ganz oft und so. Aber ich hatte auch ein Seminar dazu in der Uni und es gibt auch Texte und Moraltheologen, die das halt wieder entkräften würden. Also da gibt's auch diese Gegenbewegung, ne? Aber es ist auch sehr, sehr schwierig.
Und was ich auch schon öfter gehört habe, ist, dass es ja manchmal tatsächlich begrüßt wird, wenn sich Transpersonen zum Beispiel zu einer Geschlechtsangleichung entscheiden oder so, weil dann so dieser Gedanke besteht, jetzt ist es ja quasi wieder in Anführungszeichen richtig gestellt. So, ne, dass man geschlechtliche Identität unabhängig von sexuellem Begehren betrachtet. Ne? Also da herrschen so die Meinungen, keine Ahnung, Transpersonen sind immer hetero, wenn sie dann quasi angeglichen sind. Ne? Wenn das Geschlecht dann angeglichen ist. Ja. Natürlich ist das Quatsch, auf jeden Fall, das wissen wir ja. Ne? Aber das habe ich auch schon mal mitbekommen, dass es da irgendwie, dass das halt nicht so verurteilt wird, weil der Gedanke da ist, dadurch besteht ja wieder quasi die Richtigkeit von Mann und Frau.
Was halt schon wieder super absurd ist. Also es ist so plastisch, aber jetzt merke ich auch, da habe ich auch vielleicht so eine kleine Leerstelle, ne? Dass ich halt viel so um meine Orientierung, meine Lebenswirklichkeit dreht, aber das motiviert mich gerade hat mich so ein bisschen die Frage angestoßen, mich halt dann auch mehr mit Transidentitäten in der katholischen Kirche zu beschäftigen, weil das gehört ja auch dazu, irgendwie ein guter Ally zu sein und zu schauen, wer ist hier eigentlich noch unsichtbar, weil irgendwie alle Kinder wachsen ja irgendwie, oder viele Kinder wachsen irgendwie in einem halbwegs oder haben immer irgendwie so ein bisschen was mit Kirche zu tun, wie du auch, Sonja, ne? Die dann auch getauft werden wollte und so. Und das ist halt auch eine große Gewalt, die dann Kindern irgendwie passiert, wenn sie dann Diskriminierung erfahren oder checken, sie sind nicht angenommen, so wie sie sind.
Ja, voll.
Und es ist ja auch nochmal, also was mir auch nochmal aufgefallen ist, dass irgendwie so, also ich, es gibt ja zum Beispiel dann den Safe Abortion Day und da haben wir in Saarbrücken immer durch die Pius-Brüder so eine riesen Demo und da standen wir dann zum Beispiel vor der Pro Familia und ich habe da auch Musik gemacht und da kam dann eine Frau auf mich zu mit einem Kruzifix und hat mir das so entgegengehalten und mich gefragt, wie viele Kinder ich schon ermordet habe und so, also richtig, richtig heavy. Und dass ich manchmal, also das ist auch so ein Vorurteil, glaube ich, was ich inne habe, also dass ich, glaube ich, viel mehr Leute in diese Ecke auch da stecke von Fundamentalistinnen so oder ja, Ich frage mich da manchmal, wo dann die Grenze ist zwischen Fundamentalismus, was ist das überhaupt, und konservativ. Also ich finde das richtig krass. Und dass es ja dann noch Schulen gibt. Also es gibt im Saarland zum Beispiel auch, oder so ums Saarland rum, mehrere Internate und Schulen für Menschen, Personen, die junge Personen, die dann da so quasi erzogen werden, gelehrt werden. So, das ist richtig krass.
Ja. Ja, also es darf echt nicht vergessen werden, dass es halt auch super viele fundamentalistische Menschen in Deutschland gibt, die natürlich trotzdem die Minderheit ausmachen. Also es gibt ja auch viele, die sich für Konversionstherapien oder so zum Beispiel aussprechen. Da bin ich Ende des Monats bei einem Podium von einer LGBTIQ-Gruppe. Also was ich wirklich sagen kann, auch so für Menschen, für die vielleicht gerade zuhören und für die Glaube wichtig ist, es wirklich die meisten, so 80%, sagt eine Studie, sprechen sich eben für eine Neubewertung von Homosexualität aus, was halt sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, die Strukturen sind halt immer noch, die werden halt von rum gemacht, so, ne?
Ja, ja, und das wissen wir ja, dass alte weiße Männer gerne über unsere Körper bestimmen.
Ja, genau.
Was für ein Schlusswort.
Dachte ich auch. So, danach hören wir auf, wir machen das nie wieder, keinen Bock mehr.
Chiara, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war unsere beste oder wird unsere beste Folge.
Wirklich?
Ja.
Von dreien.
Ich bin jetzt nicht sicher.
Trotzdem.
Immerhin. Top 3. Top 1 von 3.
Ja. Und ich finde es wichtig, dass wir uns überall ermächtigen, ne? Und wenn es dann halt, wenn Glaube da eine Rolle spielt, dass wir irgendwie auch die Möglichkeit haben, uns da zu vernetzen, sichtbar zu machen, ja, dass halt Personen sich nicht alleine fühlen. Mit negativen Erfahrungen, aber auch mit positiven irgendwie so. Genau. Das finde ich wichtig.
Ja, also auch gläubige Menschen oder Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben wie ich oder so, die können sich natürlich auch gerne bei mir melden. Und das tut immer gut, irgendwie nicht alleine zu sein und nicht alleine mit seiner Geschichte dazustehen, sondern auch zu checken, es gibt ja auch noch andere Menschen, denen es so ergangen ist oder ergeht.
Voll schön. Vielen Dank.
Dankeschön. Es hat Spaß gemacht.
Ach so, sollen wir, warte, ganz kurz noch Frage. Wir moderieren doch noch ab, oder? Also wir bedanken uns ja jetzt. Wir müssen noch abmoderieren.
Da war das nicht jetzt. Machen wir nochmal official.
Ach so.
Dann jetzt hier die offizielle Abmoderation. Unsere Gästin heute, Chiara Battaglia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hört unbedingt auch in Chiaras Podcast Machtworte rein, in dem sie über Sprache spricht und auch Sprache hinterfragt. Wir verlinken euch alles und freuen uns, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Vielen Dank. Tschüss.